Unter diesem frischen, klaren Morgen begrüße ich Sergej Lochthofen. Einen schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rose. Sind Sie Fahrrad gefahren heute?
Ja, ich habe eine Mütze aufgesetzt, Handschuhe und bin durch diese schöne Stadt geradelt bei Sonnenschein.
Das ist aber ordentlich tapfer, denn es wird ja langsam frisch. Draußen fallen die letzten Blätter, es ist alles gefroren. Wunderbares Wetter und Sonnenschein.
Und Sonnenschein. Naja, wir könnten jetzt über das Wetter reden, über all die schönen Dinge, aber wir wollen ja über Politik reden und da müssen wir heute mal über Hessen reden. In den 90ern war es ja eine gute Tradition, also von den Hessen nicht nur Gesetze abzuschreiben, auch zu lernen, sich Leute aus Hessen einzuladen, die beim Aufbau des Landes helfen. Und jetzt schaut die CDU auch wieder nach Hessen und die Grünen und gucken, was die da machen. Und wenn die das machen, dann könnte es in Thüringen auch Schwarz-Grün geben?
Naja, wir schauen uns das erstmal richtig an. Ich meine, die Hessen-CDU ist ja eine ganz besondere. Denken Sie an Dregger, Kanter, Herr Koch. Also das heißt, in der CDU insgesamt gibt es ja auch große Unterschiede, ob Hamburg oder eben Wiesbaden. Insofern muss man schauen, ob das eine reine taktische Geschichte ist oder die tatsächlich so viele grüne Kröten schlucken, dass sie am Ende tatsächlich was zum Verdauen haben.
Das ist ja doch eigenartig, dass also die, ja, in Hessen kann man sagen, die sind wirklich richtig schwarz, da ist die CDU noch die Ur-CDU von der Personalie und von der Tradition her und dass da jetzt möglicherweise es Schwarz-Grün geben wird, das ist ja dann schon speziell, oder?
Naja, es ist ja noch schlimmer, also der Wahlkampf in den letzten Jahren jedes Mal von der CDU auch sehr stark gegen den Grünen geführt war, sehr persönlich, also der grüne Spitzenmann, der hat ja nicht mehr dem Spitzenleuten der CDU die Hand gegeben, weil es sehr persönlich geworden ist auf Plakaten, auch Unterstellungen bösartiger Art und Weise, denken Sie auch an die ausländerfeindliche Art Wahlkampf zu machen, da gibt es ja nichts dran zu rütteln, dass es so war, auch wenn Koch damit damals seinen Posten retten konnte. Also ich glaube, das müssen wir uns nochmal ansehen. Natürlich auch die Grünen müssen sich fragen lassen, wie weit lassen sie sich verbiegen, wie weit lässt sich sowas machen. Und dann ist ja auch noch der schöne Frankfurter Flughafen. Ob da man sich einigen kann, naja, also inzwischen hat man ja das Gefühl, es geht fast alles. Selbst Angela Merkel spricht zwar nicht mehr von der Maut, aber von einer straßenbezogenen Bundeszwischen- und was auch immer Abgabe. Also sie sind alle sehr flexibel geworden. Insofern fehlen nur noch die Linken dabei. Das heißt, dass die Hessen gleich durchmarschieren sollten, vielleicht und gleich mit den Linken koalieren.
Das heißt, die Optionen werden vielfältiger im Landtagswahlkampf, in dem wir ja mittendrin sind, in Thüringen, und natürlich auch im Bund, wenn die SPD nach links schielt. Das sind ja alles Optionen, die ja zumindest den Wahlkampf spannender machen. Machen sie auch die Politik spannender?
Naja, zumindest die, Nuancen, die dann am Ende rauskommen. Denn der Spielraum einer Landesregierung ist nicht so groß, wie man sich das vorstellt. Das heißt, die Politik ist nicht ohnmächtig. Aber viele, viele der Ausgaben, Millionen, sind einfach gebunden. Die müssen auch, rausgehen, damit das Gemeinwesen funktioniert. Und das ist glücklicherweise nicht davon abhängig, welche Konstellation gerade direkt regiert. Aber der Spielraum ist da. Und da glaube ich schon, dass jetzt im Augenblick SPD einen Befreiungsschlag endlich aus ihrer eigenen gewählten, sagen wir, Ecke heraus gemacht hat und sagt, naja, Linke geht auch. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass das auf Bundesebene geht. Schauen Sie sich dort den ganz einfachen Fall an, Mindestlohn. Die SPD ist ja von der Linken dorthin getrieben worden, wo sie heute ist. Lange Zeit mit Agenda 2010 hat man ja also vom Mindestlohn wie vom Teufelswerk gesprochen. Inzwischen ist das vorbei. Man will das durchsetzen gegen Frau Merkel. Die will das auch noch selbst mit. Also da ist der Widerstand auch nicht so groß. Also ich glaube, an dieser Stelle sind die Parteien zusammengerückt und selbst diejenigen, die man glaubte, dass die weit außen sind, wie die Linke, sind längst schielen in die Mitte hinein.
Nun sind ja die Probleme, die Herausforderungen in Thüringen gigantisch. Ab 2020 spätestens gibt
also
es wenig
Halt, Herr Rose, in Thüringen ist nichts gigantisch. Wir sind okay. Ein kleines, liebes, provinzielles Land mit großen Vorzügen, aber auch mit kleinen Macken. Das heißt also, in Thüringen ist nichts gigantisch.
Ja, aber zumindest die Probleme werden größer, wenn bis 2020, spätestens bis dahin, viele Transferleistungen eben nicht mehr kommen und dann Thüringen auf eigenen Beinen, auf eigenen Füßen stehen muss. Sind da die Weichen dafür gestellt oder wird das verdrängt?
Nein, da sage ich mal, es ist ja auch in Thüringen eine Differenzierung eingetreten, genauso wie im gesamten Osten. Es gibt Regionen, die haben sich ganz gut entwickelt. Insgesamt steht Thüringen gar nicht so schlecht da. Das heißt, wenn in Teilen Nordrhein-Westfalens mit dem Finger drauf gezeigt wird und sagt, wir müssen uns weiter verschulden, um Thüringen Geld rüberzuschieben, dann ist das schon jetzt langsam eine verkehrte Welt. Erfurt, Weimar, Jena, also diese Kette entlang der A4, die leben schon nicht schlecht, bis auf Gera natürlich. Das wird immer ein Problemfall bleiben. Das heißt, ich vermute mal, am Ende wird es zwar keinen Solidarpark Ost mehr geben, aber für Regionen, die nach wie vor sagen wir, deutlich unterm Durchschnitt liegen, ob in Ost oder West, wird es einiges zu machen sein. Und da gehe ich mal davon aus, gehen wir auch nicht ganz leer aus. Also dieser Übergang wird abgefedert, auch wenn der Druck, der jetzt erzeugt wird, richtig ist, um seine Finanzen auf eigene Beine zu stellen. Das ist eine richtige Herausforderung, aber ich glaube, Thüringen kann das backen.
Mhm. Sie haben die schwierige Stadt Gera angesprochen. Dort hat sich ja am Wochenende die CDU getroffen. Und da hat Frau Lieberknecht 100% wie in alten Zeiten bekommen. Auch die Bilder mit den Blumensträußen sahen aus wie zu Ostzeiten. Also die CDU ist durchmarschiert und Frau Lieberknecht auch.
Naja, die Ostzeiten sind nicht nur die Ostzeiten. Da erkennen wir im Nachhinein vieles von dem, was wir dachten. Das wäre ganz speziell bezogen auf diese Zeit im Sozialismus. Aber vieles davon ist auch, sage ich mal, gesamtgesellschaftlich, manchmal auch die guten wie die schlechten Sachen. Also 100% ist immer nicht, sagen wir, sehr überzeugend, weil letztlich gibt es immer Gründe, mit jemandem unzufrieden zu sein. Trotzdem ist es natürlich ein Zeichen für Frau Lieberknecht, dass sie nach einem langen Weg eine gewisse Befriedung in der Partei hat. Und der Teil, der ihr immer quergeschossen hat bei ihrer Wahl, ist sie ja in den dritten Wahlgang gegangen damals. Dieser Teil scheint doch langsam verstanden zu haben, dass alles auf dem Spiel steht, dass sag ich mal, Opposition, wie Herr Müntefering sagt, nichts ist, Mist ist. Und aus diesem Grunde versucht man auch, sich den Grünen zu öffnen, die in Thüringen bei weitem nicht so pragmatisch sind wie in Hessen. Aber man weiß ja nie, bis zur Wahl, so viel ist es nicht mehr, aber da kann ja noch was passieren.
Mhm. Die wahren Probleme, werden Sie mich ja sicher widersprechen, die lauern im Gesamteuropa. Sind wir eine politische Union? Wie geht es mit Europa weiter? Was passiert mit den Südländern? Das sind ja die drängendsten Probleme, die ja, ja im Moment ein bisschen ins Hintertreffen geraten, in der Diskussion zumindest. Die Südeuropäer, die fordern drastische Maßnahmen von der EZB, von der Europäischen Zentralbank. Sind das die eigentlichen Probleme, die auf uns zukommen werden, wie das mit Europa weitergeht?
Na, Europa ist nur ein Teil davon. Wir sind ein sehr reicher Teil. Das heißt auch, unsere Unterschiede sind in der Welt natürlich marginal, obwohl wir damit schwer zu tun haben, wenn Europa nicht richtig Tritt fasst. Aber im Augenblick scheint ja die Wirtschaft sich langsam zu erholen. Auch Griechenland ist offensichtlich durchs Schwerste durch und fängt langsam an, sich zu stabilisieren. Sie hören ja den Hinweis, dass zumindest die einen Ausgaben jetzt im Lot sind. Das heißt jetzt noch lange nicht, ihre Schulden sind immens. Aber da kann Europa natürlich eher helfen, wenn in dem Augenblick, wenn im Land selbst, sage ich mal, halbwegs die Dinge existieren. Unser Problem ist natürlich vor allem an dieser Stelle die Jugendarbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit in diesen Ländern, die ist krass hoch für ein entwickeltes, Konstrukt wie die Europäische Union. Da wird natürlich Frau Merkel mit der SPD zusammen einiges tun müssen. Wir sind einfach, sage ich mal, aufgrund der Größe und der Stärke und des Reichtums einfach gefordert an dieser Stelle und haben großes Interesse, dass Europa noch weiter zusammenwächst. Ich bin ja ohnehin Anhänger der Idee der Vereinigten Staaten von Europa, das heißt eines Landes mit einer Außenpolitik, mit einer gemeinsamen Finanzpolitik, damit nicht ständig, sondern der eine gegen den anderen arbeitet. Also, aber da ist noch ein weiter Weg. Die Krise, das haben wir auch besprochen, zum Teil immer schon gehofft, dass da ein Druck entsteht, viel mehr Einheit zu suchen. Das geht nicht ohne Schmerzen. Die einen wollen Geld, die anderen wollen das, die anderen halten ihr Portemonnaie fest. Das ist aber wie in einer guten Familie so. Also irgendwann rauft man sich doch hoffentlich zusammen.
Es ist aber noch ein langer Weg, sagen Sie. Reden wir mal über Datenschutz, über Big Data und über ja, nicht nur Spionage. Es geht ja, wie Sie schon häufiger gesagt haben, weniger um Terrorismusbekämpfung, eher um Wirtschaftsspionage. Darum, wer die Vormachtstellung im Informationskrieg hat. Jetzt sind US-Abgeordnete sind also nach Europa gekommen und nach Deutschland. Die wollen ein bisschen Versöhnung, haben gemerkt, dass die Europäer und die Deutschen ja ziemlich sauer sind.
Ja, das ist gar keine Frage. Also Amerika ist erstmal, sag mal, eine Welt für sich und die sind die große Supermacht und können manchmal nicht verstehen, wenn die kleinen Völker am Rande, sagen wir, sich aufregen. Natürlich ganz Europa gegen sich aufzubringen, die Deutschen gegen sich aufzubringen. Das gefällt ihnen nicht. Gleichzeitig, sage ich mal, sieht man, wie sich Deutschland wirtschaftlich entwickelt und sagt sich auch, alles, was, sage ich mal, in diesem Wettbewerb Vorteile bringt, und da ist diese Spionage natürlich ein Vorteil. Das werden die auch weiterhin nutzen. Das heißt, ich vermute, es beruhigt sich, ein paar Dinge werden vielleicht auch ein bisschen geglättet. Aber an der prinzipiellen Haltung der Amerikaner, zuerst Amerika, auch eines amerikanischen Präsidenten, und dann kommt lange nichts und irgendwann der Rest der Welt, daran wird sich nicht ändern. Es ist vielleicht auch ein bisschen spät, aber das ist das Echo, dass diese Konfrontation, der Kalte Krieg zu Ende ist. Da hat das die Leute zusammengeschweißt. Die mussten dann über vieles hinwegsehen und einfach zusammenhalten. Das ist jetzt zunehmend vorbei, und auch Deutschland, sag ich mal, sieht das nüchterner, und Spionage ist Spionage, und darum geht es bei den ganzen Dingen gleichzeitig. Wir sind beide in Google unterwegs, wir sind in den anderen Netzwerken. Also dieser Komplex, früher gab es einen militärisch-industriellen Komplex, jetzt gibt es einen Internetkomplex, das ist natürlich, sagen wir mal, für uns eine große Herausforderung. Die wollen alles von uns.
Mhm. Die ist natürlich nicht nur die Regierung, das ist auch die Wirtschaft, das sind die großen Konzerne. Da müsste Europa ja auch mit einer Stimme sprechen und endlich mal ja eine Informationspolitik machen oder eine Digitalpolitik, die den Namen auch verdient.
Das ist gar keine Frage. Wir waren jetzt gerade ja bei dem Thema Europa. Also an der Stelle möchte ich viel mehr Gemeinsames haben. Es gibt Leute, die sehr national denken und sagen, das lässt sich dann auch anders machen. Nein, ich glaube nicht auf Dauer. Wir sind nur als ein 500-Millionen-Region sozusagen stark genug, dagegen zu halten. Insofern ist für uns auch nicht, sage ich mal, nebensächlich, ob die Ukraine nur zu Russland tendiert und wohin Russland überhaupt tendiert. Wir müssen sie versuchen, alle mit zu uns hineinzuziehen, jetzt nicht sofort Mitglieder werden zu lassen, aber zumindest so binden. Nur in diesem Kontext werden wir mit China, Amerika und anderen, sagen wir mal, großen Zentren bestehen können. Das geht einfach um Zukunftssicherung, um Arbeitsplätze, um, sagen wir mal, eine Sicherheit auch in der Zukunft. Und das wissen wir dann höchstwahrscheinlich nur zu schätzen, wenn es mal nicht klappt.
Dann hoffen wir, dass es nicht so weit kommt. Sergei Lochthofen, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche und bis nächste Woche, kurz nach 9 am Montag.
Ich hoffe, es bleibt uns die Sonne und der blaue Himmel erhalten. Alles klar.
Alles klar. Tschüss.